Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Warum finden es so viele Leute so toll, sich selbst zu messen mit ihren digitalen Apparaturen, also ihre Schritte zu zählen oder Kalorien zu zählen oder ihren Schlaf zu überwachen oder sogar ihre Stimmungen? Die Psychologin Vivien Suchert hat ein Buch über das vermessene Ich geschrieben, über Selbstkontrolle, Optimierungswahn und digitale Doppelgänger. Das steht alles im Untertitel. Und jetzt ist Vivien Suchert für uns in Leipzig im Studio. Grüß Sie, Frau Suchert.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Sie sind Jahrgang 1990, also eigentlich so eine richtige Digital Native. Man hört aber schon bei Ihrem Buchtitel ja jede Menge Skepsis gegenüber der Selbstvermessung, wenn Sie da von Kontrolle reden, Optimierungswahn und so weiter. Diese Skepsis, hatten Sie die schon vor dem Buch oder kam die mit der Beschäftigung mit dem Thema?
Also ich hatte sie teilweise schon vorher, weil ich mich ja natürlich auch selber mal damit ein bisschen beschäftigt habe, auch so mal selbst was vermessen habe. Und fand halt gerade so diese Diskussion sozusagen, was hat es eigentlich für Vorteile, aber wann wird es halt auch kritisch, das fand ich halt so ein bisschen die Motivation auch hinter dem Buch. Und das andere ist auch, dass ich natürlich als Wissenschaftlerin halt eine ganz andere Affinität auch zu Zahlen und Daten habe. Also ich finde die an sich schon mal gut und sehe auch ein, dass es Erkenntnisgewinn bringt. Aber wie gesagt, so dieses zweischneidige Schwert, das fand ich daran ziemlich spannend.
Man denkt bei Psychologie jetzt ja gar nicht unbedingt in erster Linie an Zahlen und Daten, aber das geben Sie einem nebenbei auch mit in Ihrem Buch, dass Sie da doch viel mit Statistiken und Auswertungen und Zahlen zu tun haben in Ihrem Beruf. Was hat Ihr Beruf überhaupt zu tun mit diesem Thema? Denn es gibt ja schon einige Bücher über digitale Vermessung und Gesellschaft von Soziologen, von Medienwissenschaftlern. Was ist jetzt sozusagen die psychologische Perspektive?
Also zum einen ist natürlich spannend die Motivation, also wie Sie es auch schon einleitend gesagt haben, was ist eigentlich so faszinierend daran, warum machen es so viele Leute? Das finde ich psychologisch total spannend und dann auch die Frage so ein bisschen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sozusagen sich der Mensch immer mehr in Zahlen und Daten packen lässt, wo ist denn dann eigentlich noch der Mensch? Also was macht den Menschen vielleicht auch aus und was macht das mit einem, wenn man sozusagen so externe Rückmeldungen über sich hat, die man sonst ja nicht hat?
Dann bleiben wir erstmal beim ersten Teil der Fragestellung. Was ist so faszinierend an der Selbstvermessung? Haben Sie dafür überzeugende Erklärungen gefunden?
Ja, ich glaube, es ist ein ganzes Sammelsurium. Also was sicherlich wesentlich ist, ist so dieses Bedürfnis nach Selbsterkenntnis. Also das ist sehr, sehr alt. Das findet man schon bei den alten Griechen, dass man halt einfach mehr über sich erfahren möchte, sich selbst besser verstehen möchte. Und das Interessante jetzt an der Selbstvermessung ist natürlich, dass es so ein bisschen über die Beschränktheit der eigenen Sinne hinausgeht. Also ich kann auf einmal auch was messen, was ich vorher überhaupt gar nicht jetzt irgendwie selbst erfassen konnte. So, das ist ein ganz interessanter Aspekt, glaube ich. Und dann auch so dieser Wunsch, der ja häufig auch mit der Selbstvermessung einhergeht, nach Selbstoptimierung. Also es ist halt tatsächlich ein psychologisch sehr gut bewiesenes Mittel sozusagen, um eine Verhaltensänderung zum Beispiel zu machen, im positiven Sinne, also sich selbst zu vermessen, eine eigene Rückmeldung zu kriegen, auch so sein Verhalten nachzuverfolgen und zu kontrollieren, so diese Sache. Und was ich auch wirklich wichtig finde, ist gerade bei diesen ganzen Selbstvermessungstools, dass die halt sehr geschickt psychologische Mechanismen auch nutzen, also zum Beispiel sowas wie Spiel- und Belohnungskomponenten, findet man eigentlich in fast allen Apps, dass man dann irgendwelche Challenges macht oder halt Sternchen bekommt, wenn man was gut gemacht hat oder farblich, dass sich nochmal abhebt und so. Und das ist einfach so, funktioniert unser Belohnungszentrum im Hirn. Ja.
Sie schreit noch dieses ganze Feld so aus in Ihrem Buch. Was gibt es da alles? Apps zum Stimmung überwachen zum Beispiel, fand ich interessant, darüber was zu lesen. Und dann erzählen Sie von einer besonders krassen Form der Selbstvermessung, ein Sex-Messinstrument, das man tatsächlich beim Sex tragen kann. So ein Penisring ist das. Und dieser Ring zeichnet die Leistungsdaten beim Sex auf und sendet die ans Handy. Ehrlich gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass es das gibt, aber beim Googlen habe ich gesehen, gibt es wirklich. Und ein gutes Beispiel dafür, dass immer intimere Daten aufgezeichnet werden, oder?
Auf jeden Fall. Also es zeigt auch so ein bisschen, wie absurd es wird und vor allem auch, wie man sich damit immer mehr von, also gerade Sex ist ja was sehr sinnlich ist, was eigentlich viel darum geht, die eigenen Körpersinne sozusagen zu nutzen. Und wenn man das so ein bisschen dann sozusagen davon weggeht und externe Daten dazu nimmt, das fand ich schon wirklich ein bisschen erschreckend auch.
Da wird dann nur das mechanische Moment sozusagen aufgezeichnet.
Genau. Und halt die Leistung wieder. Also es geht halt auch wirklich um Leistungszwang irgendwo.
Sie haben sich aber, um sich nicht nur Ihrer Skepsis hinzugeben, haben Sie sich für das Buch einen begeisterten Self-Tracker erfunden, Henry genannt, und mit dem diskutieren Sie dann immer in Ihrem Buch. Warum haben Sie das in so eine dialogische Form gepackt?
Also ich habe während des Buches gemerkt, dass ich doch ein bisschen mehr zur Kritik neige und ein bisschen voreingenommen bin, hatte aber so ein bisschen auch den Anspruch, sozusagen schon die beiden Seiten der Medaille irgendwie anzuschauen. Und da fand ich es schwierig, sozusagen authentisch dann wirklich mich als Enthusiasten für die Selbstvermessung hinzustellen. Und da kommt dann Henry ins Spiel, der ist halt so ein Enthusiast dafür. Und so kann ich sozusagen diese wirklich beiden Seiten sehr gut miteinander diskutieren einfach. Das fand ich stilistisch gut zu machen.
Und es gibt Ihrem Buch, es verändert auch die Form des Buches, oder? Es wird dadurch mehr erzählend als ein klassisches
Fall,
Sachbuch.
Ja. Also man kann sich da auch ein bisschen besser identifizieren, finde ich, weil es halt ein bisschen mehr Meinung einfach reinbringt, ohne jetzt so als Sachbuch ja doch sonst immer sehr objektiv und neutral zu sein. Das fand ich schön.
Und an welchem Punkt hat Ihr Erfundenes gegenüber Henry Sie jetzt überzeugt, wo Sie sagen würden, ja, da ist Selbstvermessung tatsächlich sinnvoll?
Also es ist natürlich für die Verhaltensänderung, also wenn man jetzt tatsächlich ein konkretes Ziel verfolgt, wie zum Beispiel, man ist übergewichtig und möchte abnehmen oder man möchte irgendwie fitter werden, mehr Sport treiben, dafür ist das total sinnvoll. Also sich zum Beispiel so einen Fitness-Tracker zu gucken und zu kaufen und zu gucken, wie viel man sich irgendwie jeden Tag bewegt oder auch wie viel man irgendwie an Kalorien zu sich nimmt, um dann an ein konkretes Ziel wirklich darauf hinzuarbeiten. Das finde ich mega sinnvoll und ist auch psychologisch sehr gut bestätigt.
Auf der anderen Seite sprechen Sie ja auch schon in Ihrem Buchtitel von Optimierungswahn. Wo fängt denn der Wahn an beim Self-Tracking und beim Optimieren?
Also ich finde tatsächlich, wenn es so ein bisschen die Zielbindung verliert, also wenn es zum reinen Selbstzweck wird und man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man damit eigentlich bezwecken möchte. Also das hört man auch viel, wenn man so Selbstvermesser fragt oder so, was denn eigentlich das Ziel ist, dann wollen sie eigentlich immer nur besser werden. Und das ist natürlich, also die Gefahr ist sehr groß, dass man dann eigentlich gar nicht mehr zufrieden sein kann oder gar nicht mehr zufrieden werden kann, weil es halt immer besser geht. Und da wird es sozusagen meiner Meinung nach sehr kritisch.
Ich muss sagen, als ich Ihr Buch zur Hand genommen habe, habe ich nicht damit gerechnet, was für einen weiten Bogen Sie da schlagen. Sie fangen eben an mit dem, was wir alle kennen, Schritte zählen per Smartwatch oder sowas und landen aber beim Transhuman, bei Vorstellungen von Menschen, die mit Maschinen verschmelzen und die Grenzen, wenn man es Grenzen nennen will, des heutigen Menschen überwinden. Wie sind Sie denn gedanklich jetzt vom Schritte zählen zum transhumanen Menschen gekommen?
Also natürlich gibt es erstmal schon viele Bücher über die Selbstvermessung, das ist auch mittlerweile recht gut sozusagen geklärt, aber wenn man den Gedanken halt konsequent zu Ende denkt, dann kommt man unweigerlich irgendwie zum Biohacking und dann eben auch zum Transhumanismus, weil natürlich...
Biohacking, müssen Sie vielleicht kurz erklären, was damit
gemeint
ist?
Genau, es ist im Prinzip sozusagen, man experimentiert an sich selbst, also man nimmt Veränderungen in den Sachen vor, die man seinem Körper zuführt, also sei es irgendwie Essen, aber auch Bewegung, Musik und überprüft dann mittels Selbstvermessung die Effekte, die es hat. Also so ein bisschen wie Experimentieren, nur halt, dass man keine große Stichprobe hat, sondern man selbst das Experimentierhäschen ist.
Und warum führt die Selbstvermessung oder überhaupt die Vermessung des Menschen in Richtung transhumaner Mensch?
Das eine ist natürlich erstmal dieser, was ich gerade schon sagte, der Optimierungsgedanke dahinter. Der ist auch bei der Selbstvermessung ganz klar drin. Und beim Transhumanismus ist dieser Gedanke halt auf die Spitze getrieben. Also man will sich halt allen menschlichen Schwächen irgendwie entledigen, um dann zu einer besseren menschlichen Spezies zu kommen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist auch, dass wir sozusagen mit der Selbstvermessung uns immer mehr maschinenlesbar machen. Also indem wir halt mehr und mehr in Daten stecken, können diese Daten auch von Maschinen gelesen werden. Und das ist natürlich auch der Gedanke, der hinterm Transhumanismus steckt, dass man sozusagen mit den Maschinen verschmilzt. Und um das tun zu können, braucht man eine gemeinsame Sprache. Und das sind halt in dem Fall die Zahlen und Daten.
Jetzt ist Ihr Buch insgesamt ja eine sehr gründliche und interessante Kritik an all diesen Methoden der Selbst- und Fremdvermessung. Was ist denn für Sie das schlagendste Argument gegen die Vermessung des Menschen?
Also ich finde, da gibt es verschiedene Aspekte. Das eine ist tatsächlich so ein bisschen, dass man, oder das Problem der Entfremdung und auch des Vertrauensverlusts, also wenn man jetzt mal rein psychologisch daran geht, weil man sich natürlich dadurch, dass man sich zum Beobachtungsobjekt macht und gleichzeitig aber auch Beobachter ist, trennen sich diese beiden Sachen so ein bisschen. Also man ist dann sozusagen nicht mehr wirklich subjekthandelnd und fühlend, sondern man beobachtet sich selbst und entfernt sich damit auch von sich selbst. Und man hat dann auch so ein bisschen das Problem, dass man sozusagen seinem eigenen Körpergefühl, also das, was man wirklich empfindet, über seine Sinneswahrnehmung wahrnimmt auch und auch über die körperinternen Sensoren irgendwie wahrnimmt, vielleicht gar nicht mehr so vertraut, wenn man sieht, dass die App ja eigentlich was anderes sagt. Also wenn ich zum Beispiel noch Hunger habe, aber die App sagt, nee, ist jetzt Feierabend, dann denke ich vielleicht eher, okay, die App wird das schon wissen, das sind ja Zahlen und Daten, die haben ja meistens recht, die sind objektiv, da esse ich jetzt mal nichts. Und dann, wie gesagt, ist so ein bisschen auch Vertrauensverlust dort, den finde ich ziemlich kritisch.
Sie sind aber auch aufrichtig genug zu sagen, selbst wenn man jetzt aufhört, sich selbst zu vermessen, wenn man alle Tracker abschaltet, die Positionsdaten am Handy abschaltet und so weiter, Man wird ja dort trotzdem ständig vermessen bei allen Aktivitäten im Netz. Um das Ganze zu vermeiden, müsste man jetzt als nicht digitaler Einsiedler praktisch leben. Wie gehen Sie denn selbst damit um?
Also ich versuche es tatsächlich so ein bisschen im Sinne des Zahlenminimalismus zu halten. Also ich versuche sozusagen, wenn sinnvolle Daten zu erfassen sind, diese auch zu erfassen, aber es halt einfach nicht sozusagen ohne Zweck zu tun. Und dann finde ich auch ganz wichtig, gerade auch gesamtgesellschaftlich, dass man sozusagen darüber aufgeklärt ist, also dass man weiß, wo werden eigentlich Daten von mir abgefischt, was wird eigentlich mit diesen Daten gemacht, dann kommen ja noch Algorithmen ins Spiel, die die dann noch weiterverarbeiten und auch zu verstehen, was machen diese Algorithmen, wie kommen die dann zu ihren Ergebnissen, also diese ganze Aufgeklärtheit, das fände ich ziemlich wichtig.
Und ein Beitrag zu dieser Aufgeklärtheit ist das Buch Das vermessene Ich von Selbstkontrolle, Optimierungswahn und digitalen Doppelgängern, geschrieben von Vivien Suchert und erschienen im EcoWin Verlag. Danke Ihnen für das Gespräch, Frau
Suchert. Vielen Dank.